So, dies ist der dritte Teil jetzt aus unserer Serie Standhaft. Ich musste so vorhin denken an meine Anfangszeiten. Ich war ein sehr ängstlicher, sehr eingeschüchterter Mensch, der immer auf sich geguckt hat und immer irgendwie gedacht hat, irgendwas mache ich falsch. Wenn ich ins Meeting kam und einer von den Autoritäten, der Pastor oder einer der Ältesten, mich nur irgendwie komisch angeguckt hat, dann habe ich den ganzen Gottesdienst damit verbracht. Was meint der damit? Was habe ich schon wieder falsch gemacht? Was ist denn jetzt schon wieder? Oh weia, was kommt denn nachher? Kannst du dir das vorstellen? Vielleicht einige von euch können sich das vorstellen. Und ich wünschte, ich hätte damals solche Lehre gehört, wie wir sie heute hier haben. Aber damals hatte ich keinen Zugang zum Wort Gottes und musste mich da mühsam aus diesen ganzen inneren Unsicherheiten und Kämpfen da irgendwie da raus arbeiten. Und es hat eigentlich sehr, sehr lang gedauert. Und ich sehe heute, wenn Menschen von Anfang an gute biblische Lehre bekommen, das geht alles so viel schneller. Das geht alles so viel schneller, weil das Wort zum Zuge kommt. So, wir sehnen uns nach Standhaftigkeit, besonders wenn wir daran denken, was da alles sich zusammenbraut und was da auf uns zukommt. Fast jeden Tag in den Nachrichten siehst du irgendeinen Artikel über Krieg und Kriegsvorbereitung und wir müssen kriegstüchtig werden. Das ist ja Wahnsinn, was da abläuft. Das ist totaler Wahnsinn. Da wird etwas herbeigeredet, was überhaupt gar kein Fundament, keine Grundlage hat. Aber es tut seine Wirkung, es bringt Leute in Ängste und es bringt Leute dahin, dann Dingen zuzustimmen, die einfach nur verrückt sind. Das ist, was passiert. Und wir haben ein unerschütterliches Reich. Und weil wir in Christus sind und weil er der Felsen ist und weil wir auf diesem Felsen stehen, können wir auch lernen, unerschütterlich zu sein. Wir müssen nicht hin und her geschüttelt werden wie alle anderen in der Welt, sondern wir haben ein Fundament, um das wir uns noch beneiden werden. Halleluja. Lass uns gehen zu Matthäus Kapitel 7. Ab Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ach, ich mache hier mal Pause. Wenn wir nicht geleitet sind und nicht gegründet sind im Heiligen Geist, dann gibt es andere Stimmen und Kräfte, die das Wort für uns interpretieren. Und dann hören wir sowas, nicht alle gehen in das Himmelreich ein, die Herr, Herr sagen, sondern wer den Willen Gottes tut. Und dann kommt die große Unsicherheit, ja, aber kann ich das wirklich sagen, tue ich den Willen Gottes? Ich meine, da ist doch so viel Defizit noch und da ist doch so viel, was nicht so ist, wie es sein sollte. Und ich sehe da noch so viel Mangel, kann ich das wirklich sagen und gehöre ich wirklich dazu? Oder ist das nicht eine Schriftstelle, die mir bescheinigt, du bist auf dem falschen Weg? Stimmen und Stimmungen, die uns verunsichern wollen, das kommt niemals von Gott, niemals. Das ist aus unseren eigenen Ängsten geboren, aus dem religiösen Geist geboren, der uns versuchen will, irgendwie die Schrift zu einer Keule zu machen, die uns entmutigt. Gott ist nicht entmutigend, Gott ist ermutigend und er ist für uns. Und er kommt auf unser Level und er weiß, wo wir jetzt stehen und wie schwach wir sind. Und da holt er uns ab und von da begleitet er uns und führt uns und macht uns stark. Es ist er selber, der sein Werk ihnen tut. Ach, lesen wir weiter. Viele werden an jedem Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht? Und dann werde ich ihm bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und ein jeder, der diese Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, da fiel es und sein Fall war groß. Die Absicht dieses Gleichnisses ist, uns zu zeigen, wie wir stabil werden können, wie wir standhaft werden können, wie wir unerschütterlich werden können im Herrn und wie wir mit Zuversicht Krisen entgegensehen können, die kommen werden. Achte drauf, die Krise kam gegen beide Häuser. Und wir bauen ein Glaubenshaus und die Krisen werden kommen, persönliche Krisen in unserem Leben, beruflich, familiär, Ehe oder wie auch immer, aber auch gesellschaftlich und auf die Endzeit bezogen. Krisen sind nicht zu ignorieren und sind nicht wegzuglauben, sondern Krisen sind zu bestehen und wir gehen durch Krisen hindurch. Und die werden sogar, wenn wir das Richtige tun, sogar dafür sorgen, dass wir noch stärker werden, dass wir, nachdem wir durch die Krise durch sind, noch standfester, noch stabiler sind als zuvor. Nirgendwo werden wir beraten, aus Angst uns zurückzuziehen und in Unsicherheit zu verharren, sondern ganz im Gegenteil, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube ist die Antwort, der wirkliche biblische Glaube, nicht ein menschengemachter religiöser Glaube. Und darum geht es hier. Wir werden uns hier jetzt mit beschäftigen, was das bedeutet, dass wir eben die Worte des Herrn tun und so Stabilität bekommen. Der Text sagt nicht, was den einen dazu bewogen hat, auf Sand zu bauen. Könnte sein, dass er leichtsinnig war, dass er gesagt hat, ach, Stürme und Fluten, das gibt's ja hier gar nicht. Da brauche ich keine Vorsorge zu treffen. Oder vielleicht war er geizig, hat gesagt, Mann, so viel zu investieren in ein Fundament, was man hinterher gar nicht mehr sieht. Da spare ich mir das doch und mache mir lieber goldene Türknöpfe, die sieht mein Nachbar und ist neidisch, dass ich so eine tolle Villa habe und dass ich so im Punkt leben kann. Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall, dieser Mann war töricht. Der war unvernünftig. Der hat nicht nachgedacht, sondern der war leichtsinnig und hat gedacht, ach, passt schon alles. Aber das Wort Gottes bringt uns in Realität und es sagt, Krisen kommen. Aber es gibt einen Weg, standhaft zu werden und durch Krisen hindurchzugehen. Nicht nur zu überleben, sondern sogar noch davon zu profitieren und stärker zu werden. So, unser Schutz besteht darin, dass wir einen Lebensstil lernen und praktizieren, Gottes Wort zu tun. Darin besteht unser Schutz, in nichts anderem, in keinen christlichen Aktivitäten und Gottesdienstbesuche oder sogar Dienst oder irgendetwas, sondern indem wir darauf achten, dass wir einen Lebensstil lernen und regelmäßig, und das heißt jeden Tag, praktizieren, wo wir Täter des Wortes sind. Nicht nur die Wissenden sind oder vielleicht die anderen belehren können, sondern wo wir darauf achten, das, was Gott zu uns redet, was der Heilige Geist jetzt in unserem Leben betont, dass wir Schritt halten mit ihm und dass wir tun, was er sagt. Das ist unser einziger Schutz. Ja, lass uns nicht denken, oh, ich glaube an Jesus, wird schon alles gut gehen. Nein, wenn dieser Glaube sich nicht ausdrückt in Werken, in einem Lebensstil, dann ist es einfach nur ein Selbstbetrug. Jakobus sagt, wer nur ein Hörer ist und nicht ein Täter, der betrügt sich selbst. Und das ist eine große Gefahr, dass wir uns selbst betrügen. Und es gibt viele, viele christliche Selbstbetrüger. Und wir müssen sagen, Herr, öffne mir die Augen, ob das irgendwo in irgendeinem Bereich meines Lebens auch der Fall ist. Und hilf du mir, dass ich nicht in diesen Leichtsinn falle und dass ich nicht mich selber betrüge und mich daran berausche, was ich alles weiß und was ich alles weitergeben kann und was ich alles den anderen irgendwie erklären kann. Hilf du mir, wirklich ein vernünftiges, solides Leben zu führen. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Dazu, obwohl das hier nicht mein Thema ist, aber ist wichtig, das zu erwähnen. Dazu brauchen wir Geschwister. die um uns herum sind und die uns so lieb haben, dass wenn wir anfangen, Blödsinn zu machen, die uns darauf aufmerksam machen. Wir brauchen keine Fans, wir brauchen keine Leute, die uns applaudieren, die uns bewundern. Wir brauchen Menschen, die uns so lieb haben, die sagen, du, das kannst du wissen, ich stehe an deiner Seite. Und wenn du anfängst, Blödsinn zu erzählen, Blödsinn zu machen, dumme Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, wenn du anfängst, abzuweichen vom schmalen Weg, du kannst sicher sein, ich bin da und ich werde mich hörbar melden und dich wachrütteln. Das ist meine Liebe. Das ist, was wir brauchen, ihr Lieben. Nicht Leute, die uns am Sonntagmorgen auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wünsche einen schönen Gottesdienst und das war's jetzt. Sondern wir brauchen Menschen, die mit uns stehen, die Verantwortung übernehmen für uns. Und wir müssen solche werden, die Verantwortung für andere übernehmen. Wir leben kein Solo-Christentum. Wir leben nicht alleine, nur die Bibel und der Herr und ich, sondern wir sind in Gemeinschaft, wir sind in echten Beziehungen. Das ist nicht das Thema hier, aber an vielen anderen Stellen habe ich schon öfter mal über Beziehungen gesprochen. Und wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich sicherlich eine ganze Einheit darauf verwenden, zu beschreiben, wie christliche Gemeinschaft aussieht. Die ist so anders als in der Welt, so anders. Also, wir wollen darauf achten, dass wir Täter des Wortes werden. Jakobus 1, 22, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen würdet. Ein klassisches Beispiel aus der Bibel ist die Gemeinde von Laodicea, die so beeindruckt ist von sich selber. Die sagt, hey, wir haben alles, wir sind reich, guck dir unser Gebäude an, guck dir an, was wir haben, was wir können, guck dir an. Andere beneiden uns für unsere Größe und für unsere schöne Musik und wir sind so eine tolle Gemeinde. Wie furchtbar, so eine Denkweise. Weil das immer einhergeht, wir sind besser als die anderen und die Armen. Und naja, wenn die sich richtig anstrengen würden, würden die auch so toll werden wie wir. Das ist furchtbar, das ist hässlich. Und sie lebt in totaler Illusion. Und Jesus sagt, du weißt gar nicht, dass du arm, nackt bist und blind bist und dass du gar nichts hast. Du denkst, du bist reich und du bist arm. Also was für eine Täuschung. Sie denken, sie sind reich und in Wirklichkeit kommt der Herr, der die Wahrheit ist und der sagt, ihr seid arm, ihr habt nichts. Also es gibt diese Verblendung, es gibt diese Selbstverkennung, es gibt diese Selbstüberschätzung und wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist der Geist der Wahrheit und er will uns in alle Wahrheit führen. Nicht nur die wunderbaren Wahrheiten über Gott und wer Gott ist und was er getan hat und was er uns geschenkt hat und wer wir in ihm sind, das ist alles wichtig und kostbar, aber auch, wo wir tatsächlich stehen im Leben, wo wir tatsächlich wirklich sind, jetzt. Ja? Ich kenne Leute, die sind so berauscht von, dass sie alles haben in Christus, dass sie mit jeder Segnung gesegnet sind und gar nicht merken, die Kluft zwischen, was geistlich ihnen gehört und was tatsächlich real im Leben zu sehen ist, was der eigene Ehepartner, der Nachbar oder der Bruder oder die Schwester in der Gemeinde wahrnehmen. Das muss immer zusammenkommen. Ja? Gott füllt unseren Mangel aus, okay? Wenn wir keinen Mangel sehen, was will er ausfüllen? Für was wollen wir glauben? Also da muss immer diese Balance sein. Wir sind reich in Christus und wir sind mit allem gesegnet und da ist so unendlich, sind Schätze da für uns. Aber da ist Mangel im Alltag, in meiner Ehe, in meinen Beziehungen, in meiner Art und Weise, wie ich lebe. Und mit diesem Mangel komme ich zu ihm und da bin ich im Balance. Ja? Wenn ich nur meinen Mangel sehe, komme ich in Frustration und Depression. Wenn ich nur den geistlichen Reichtum sehe und meinen Mangel nicht sehe, komme ich in geistlichen Stolz, in Überflieger, Christentum, in Überheblichkeit, in totale Blindheit. Also lasst uns ausbalanciert leben. Gott füllt all unseren Mangel aus. Es gibt Leute, die sind solche Glaubenshelden, die würden nie sagen, dass sie Mangel haben. Ja, aber was soll Gott dann ausfüllen? Wenn sie gar nichts haben, für was sie glauben, was Gott noch tun soll, weil sie in Christus schon alles haben. Ja, das ist ein Überziehen und das ist ein Überdehnen des Glaubens. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Und wenn du keinen Mangel siehst, ein guter Weg wäre, deine Freunde zu fragen, deinen Ehepartner zu fragen. Die, die dich kennen, die, die am nächsten sind. Und sie würden dir sagen, dass es noch Luft nach oben gibt, dass es noch Wachstumsmöglichkeiten gibt, dass es noch was gibt, was du lernen sollst, egal wie viele Jahre du schon mit dem Herrn unterwegs bist. So, wir messen uns am Maßstab der Schrift und nicht an uns selber. Paulus sagt, die sich an sich selber messen, die sind einfach töricht. Wir messen uns nicht an den anderen, die noch weniger haben als wir, sondern wir messen uns am Wort. Und da gibt es immer Luft nach oben, da gibt es immer Raum für Buße, da gibt es immer noch, wo wir uns ausstrecken nach neuen Dimensionen, nach neuen Zielen, nach Erfahrungen, die stärker mit dem Wort übereinstimmen, als das bis jetzt der Fall ist. So, Jesus sagt, dass dieser Lebensstil, wo wir lernen zu tun, wo wir lernen zu gehorchen, das ist unser einziger Schutz. Und das wollen wir ernst nehmen und wollen sagen, ja, ich soll, ich muss und ich will lernen, gehorsam zu sein. Und Gott ist so geduldig und so gnädig und er fängt mit mir da an, wo ich bin. Nicht, wo er bei jemand anders ist, sondern wo er bei mir, wo ich bin und wo ich jetzt die ersten Schritte gehen muss. Und das ist bei jedem anders. Aber es gibt grundsätzliche Dinge aus dem Wort, die wir zu lernen haben. Und darüber will ich jetzt sprechen, wo wir anfangen, in unserem Glaubensleben gehorsam zu lernen. Natürlich, es fängt damit an, dass wir erstmal verstehen, Christsein heißt, ich bin berufen und ich bin entschieden, Gott zu gehorchen. Das klingt so banal, das klingt so einfach, aber ich kenne viele, viele Christen und ich reise seit 30 Jahren durch die Gemeinden und ich habe viele, viele Leute getroffen, für die Glauben nicht identisch ist mit Gehorsam, sondern Glauben halt. Man lebt in einer Welt, wo man Dinge glaubt, aber eben nicht gegründet ist in der Wahrheit. Okay, wo fangen wir an, Gehorsam zu lernen in unserem Glaubensleben? Römer Kapitel 12. Wir haben Römerbrief, die Grundlagen des Evangeliums, bis hin zu dem herrlichen Kapitel 8, wo dann die Lösung ist aus dem Dilemma von der Sünde, wo man das Gute, das man weiß, nicht tut und wo man das Böse, das man nicht tun will, tut. Und dann kommt die Erlösung, der Heilige Geist. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus hat mich freigemacht. Vertrauen auf den innewohnenden Heiligen Geist, der ein Gesetz ist, das stärker ist als das Gesetz der Sünde. So, bis dahin gehen die Grundlagen, die theoretischen Ideen und Glaubenssätze des Evangeliums. Dann kommt ein Einschub und dann geht es in Kapitel 12 weiter. Und da fängt die Herrschaft Christi an. Seid nicht gleichförmig, Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt oder lasst euch verwandeln. Oh, wie schön, dass da steht, werdet verwandelt, nicht verwandelt euch. Das ist doch Gnade, nicht wahr? Stellt euch vor, Gott sagt, jetzt verwandelt euch. Ja, aber ich kann nicht, oh wie? Er sagt, ihr werdet verwandelt. Aber nicht, indem wir passiv sind, sondern indem wir aktiv sind. Und lernen, mit dem Wort und mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist das Erste in unserem Leben, auch wenn wir Jüngerschaft machen, Menschen anleiten, den christlichen Lebensstil zu lernen, da fängt es an. Nicht mit äußerlichen Dingen, mit bestimmten Handlungsweisen. Ja, ja, komm nur in Gottesdienst und komm zur Bibelstunde und dann wird das schon alles irgendwie. Nein, die Herrschaft Christi fängt in unserem Denken an. Da fängt die Herrschaft Christi an. Weil die Bibel sagt uns, dass wir, bevor wir zu Jesus gekommen sind, bevor wir von Neuem geboren sind, wir waren Kinder des Teufels. Und wir lebten in einem System, das die Bibel die Welt nennt. Und von diesem System wurden wir geprägt, da sind wir aufgezogen. Und von diesem System haben wir alles gelernt, was wir meinten, was man lernen muss, um in diesem Leben zu bestehen. Und wir haben bestimmte Ideen und Werte und Vorstellungen übernommen. Und das Allermeiste davon ist verkehrt. Das Allermeiste davon ist falsch und zerstörerisch. Und jetzt kommen wir zum Gott der Wahrheit und er öffnet uns die Augen und er zeigt uns, worum es ihm geht und was richtig ist, was Ewigkeitswert hat, was Bestand hat in aller Ewigkeit, was gesegnet ist, was funktioniert. Er zeigt uns, wie sein Lebensstil aussieht. Das ist eine riesige Gnade als Kinder des Teufels. Wir dürfen jetzt den Lebensstil lernen, der maximalen Segen und Frieden und Freude hervorbringt, der nicht zu toppen ist. Das ist der Lebensstil, den Gott lebt seit Ewigkeiten. Und die, die bei ihm sind, die Engel. Und keiner von denen sagt, ach, ich wünschte, wir würden mal aussteigen, wir würden mal Pause machen aus diesem Licht, aus diesem Frieden, aus dieser Freiheit, aus dieser Herrlichkeit. Ich wünschte, wir könnten mal in die Niederungen der Erde herab und mal ein bisschen rumsumpfen in der Sünde. Keiner von den Engeln hat solche Ideen, keiner. Wir dürfen den Lebensstil lernen, jetzt, den wir noch in 100 Jahren leben werden. Noch in 500 Jahren, in 1000 Jahren, in 10.000 Jahren. Also das lohnt sich zu investieren und zu lernen und Schritte zu gehen und wirklich konkrete Schritte zu gehen. Wir kommen, indem wir mit Gott übereinstimmen, mit seinen Ideen, mit seinen Werten, mit seinen Geboten, mit seinen Ordnungen, indem wir die erforschen und annehmen, kommen wir heraus aus der Prägung dieser Welt. 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt hat Satan, der Gott dieser Welt hat den Menschen den Sinn verblendet, dass sie überhaupt nicht die Wahrheit sehen können, dass sie das Evangelium nicht hören können, dass sie das nicht verstehen können, dass sie gar nicht sehen, was ihnen fehlt und was der Grund ihres Elends ist und was die Lösung wäre. Das Denken ist total vernebelt. Und Wahrheit dringt nicht durch. Und es braucht einen übernatürlichen Akt der Gnade, dass da eine Tür aufgeht und wir anfangen, das Licht zu sehen und das Licht zu empfangen und von diesem Licht dann geprägt zu werden. Und wir arbeiten aktiv mit, indem wir dieses Buch nehmen als unser Textbuch. Hier sind Gottes Gedanken. Hier ist beschrieben, worum es eigentlich geht im Leben. Hier ist beschrieben, wer er ist, was er getan hat, was der Zustand des Menschen ist, was die Zukunft des Menschen ist. Alles Nötige zum Leben ist in diesem Buch enthalten. Und das studieren wir jetzt und wir holen dort eine ganz neue, andere Sicht vom Leben, ein neues Weltbild. Weil das Alte taugt nichts, das Alte ist verkehrt, das Alte ist gegründet auf Lügen. Der Teufel ist der Vater der Lüge und er lügt von morgens bis abends, wenn er den Mund aufmacht, er lügt. Und er hat viele Kanäle, durch die er seine Lügen verbreitet. Und die kommen nie, indem im Vorspann gesagt wird, Achtung, jetzt hörst du eine satanische Lüge. Sondern die kommen mit solcher Selbstverständlichkeit und mit solcher Intensität und solcher Regelmäßigkeit. Und weil wir ja nichts anderes gekannt haben, wir nehmen das alles für bare Münze. Und wir haben ein Bild uns gemacht vom Leben, ein Weltbild, das an entscheidenden Stellen völlig verkehrt ist. Und jetzt haben wir entdeckt, Gottes Wort ist die Wahrheit. Da steht die Realität drin. Und jetzt erforschen wir. Und wir fragen jedes Mal, Herr, zeig mir den Unterschied zwischen meinen Ideen und deinen Ideen. Und ich lege mich vorher fest, wenn ich etwas sehe im Worte Gottes, was meinen Ideen widerspricht, wenn ich etwas sehe, wo deine Ideen, deine Werte, deine Grundsätze ganz anders sind. Ich habe mich verpflichtet, ich werde, auch wenn mein Verstand Purzelbäume schlägt, ich werde deine Sicht übernehmen. Das ist Erneuerung des Denkens. Das ist ein langer, langer Prozess. Und wir arbeiten aktiv daran mit, indem wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Er ist der, der uns die Schrift lebendig macht. Er ist der, der uns die Augen auftut, der uns in alle Wahrheit führen will. Und Schritt für Schritt kommen wir raus aus dieser verkehrten Idee, dieser verkehrten Sicht vom Leben. Wir kommen heraus aus der Anpassung an das Weltsystem, das uns erzogen und geprägt hat. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Das ist noch nicht Glauben, aber das ist die Grundlage unseres Glaubens, weil Erneuerung des Denkens ist die Voraussetzung dafür, dass wir Offenbarung bekommen. Vom Heiligen Geist übernatürliche Gewissheit bekommen über bestimmte Dinge, auf die unser Verstand nie gekommen wäre. Aber unser Glaube gründet sich auf ganz, ganz feste Tatsachen und wir müssen durch den Heiligen Geist diese als Tatsachen erkennen. Nehmen wir nur mal ein Beispiel, also eine Schlüsselwahrheit über, zum Thema Sieg über Sünde ist das Kreuz, Römer 6, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Unser Verstand wird uns das nie zeigen, nie auf die Idee kommen, uns das vorzuschlagen. Das ist so anders, das kommt aus einer anderen Welt. Niemand kommt auf die Idee von alleine, ja, ich bin mit Christus gekreuzigt. Sondern der Heilige Geist nimmt das Wort, das wir als Wahrheit annehmen und macht daraus eine Offenbarung. Und daraus kommt enorm viel Kraft. Das ist übrigens der Grund, warum Sünde in den Gemeinden immer mehr zunimmt. Und ich bin jetzt schon ein paar Jahrzehnte Christ und ich kann das beobachten und kann das feststellen. Das Maß an Sünde und das Maß an Akzeptanz von Sünde in der Gemeinde, ich rede jetzt mal nur von pfingstlich charismatisch, ist heute deutlich höher als vor 20, 30, 40 Jahren. Und alle, die schon älter sind als 20 und ein bisschen länger im Glauben sind, die werden das auch bestätigen. Wir akzeptieren heute Dinge, die früher undenkbar gewesen wären. Also als ich anfing mit dem Herrn vor 50 Jahren, ein Christ, der sich scheiden ließ, das war eine Rarität. Und wenn es da war, war es ein Skandal und man war geschockt. Und wie ist es heute? Es wird akzeptiert, es wird schön geredet, es wird für normal erklärt. Naja, die passten nicht mehr zusammen, die Liebe war erloschen. Lauter solche völlig verrückten weltlichen Ideen. Die Welt hat ein völlig falsches Konzept von Liebe. Ich kann mich erinnern, ich sprach mal mit einem jungen Mann auf der Straße und ich erzählte ihm, dass ich verheiratet bin und was das für mich bedeutet, dass ich einen ewigen Bund geschlossen habe vor Gott und dass ich gesagt habe, das ist die Frau, mit der werde ich alt und niemals werde ich eine andere nehmen, solange sie lebt. Und er guckt mich an und sagt, das ist ja das totale Gefängnis. Und er sagt, stell dir vor, eines Tages wachst du auf und du entdeckst, du liebst deine Frau nicht mehr. Dann bist du gefangen, weil Scheidung geht ja nicht. Und er hat mich bedauert. Ich habe gesagt, du verstehst überhaupt nicht. Ja, sagt er, was willst du denn machen? Du merkst, du liebst deine Frau nicht mehr. Und ich sage, was dann? Ich sage, dann muss ich wieder neu anfangen, sie zu lieben. Was? Und da flippte er völlig aus, weil Liebe bei ihm nichts mit Entscheidung und Verantwortung und Treue und Disziplin und Hingabe zu tun hat, sondern eben natürlich Hollywood-Gehirngewaschen Gefühle. Ja, und wenn das Gefühlsfeuer zu Ende ist, ja, dann ist schlecht. Das ist die Idee, die die Welt hat. Und die ganze Medien, ganz Hollywood ist voll von dieser verrückten Idee. Voll davon. Das ist nur ein Beispiel, wie verrückt diese Welt ist und dass sie nie richtig nachgedacht haben und der Sache auf den Grund gegangen sind. Wir kommen noch gar nicht auf die Idee, das Weltbild, in dem sie groß geworden sind, zu hinterfragen. Und das kann man verstehen bei Weltmenschen. Aber Christen müssen anfangen, wirklich ins Wort zu gehen und zwar auf eine solche Art und Weise, dass ihre Werte verändert werden, dass ihre Sicht vom Leben, ihr Weltbild verändert wird. Nicht nur lesen und zur Kenntnis nehmen, aha, so sieht das die Bibel, ist ja komisch, sondern auf eine solche Art und Weise, dass wir uns hingeben und uns dem Wort unterordnen. So, lass mich ein paar Dinge nennen, die einfach normal sind in der Welt. Das ist das Weltbild. Eins der normalsten Dinge, die auch niemals hinterfragt werden: Es gibt keinen Gott. Das ist normal. Es gibt keinen Gott. Und diese Idee ist in allen Alltagsgesprächen, in allen Nachrichten, in allen Filmen und so weiter. Es überall schwingt diese Idee mit, das ist eine Welt, die ist alleingelassen, die ist ohne Gott. Die ist zwar in Problemen, aber sie hat keine wirklichen Antworten. Und es gibt keinen Gott, an den man sich wenden könnte, der eine Lösung hätte. Das ist dieses Weltbild, ja, an einen Gott zu glauben, das ist doch lächerlich, ja. Da ist so viel Emotion dahinter von Verachtung. Und ach du armer Mensch, ach du glaubst noch an Gott. Dass Leute eingeschüchtert sind von dieser Verachtung, von diesem Geist der Verachtung, der uns das madig machen will, dass wir festhalten am Wort und der uns dann aus diesem stolzen, arroganten Gesinnung heraus uns verächtlich macht, uns verachtet und sagt, okay, also du bist ein hoffnungsloser Fall. Das ist die Atmosphäre, in der wir leben. Das ist das Weltbild. Es gibt keinen Gott. Das Universum ist von alleine entstanden. Nicht ohne Grund steht im Schulplan, im Alter von der Pubertät, wo die anfangen zu überlegen, wer bin ich eigentlich, worum geht's im Leben und was ist der Sinn des Lebens. In dem Moment kommt die Evolution daher. Und zwar nicht fairerweise als Theorie, wie Wissenschaftler das noch sagen würden, als eine Theorie, ein Erklärungsmodell, sondern auf Schulniveau sind das alles Tatsachen. Auf Schulniveau sind das alles Tatsachen. Und wenn man erklären kann, wie das Leben entstanden ist, wie das Universum entstanden ist, ja, dann braucht man keinen Gott. Dann wissen wir es ja. Das ist nicht ohne Grund, dass in diesem Lebensabschnitt der Pubertät, dass da dieses Thema in den Schulen ist. Und das ist Pflicht. Und da ist so eine Überheblichkeit und so eine Unwilligkeit, irgendein alternatives Erklärungsmodell überhaupt zuzulassen. Ich weiß das, weil ich als Lehrer, ich habe Lehramt studiert und dann habe ich meine erste Unterrichtseinheit in so einer Art Praktikum an der Schule machen müssen, sollte mir irgendein schönes Thema ausdenken, sollte da dann ein paar Unterrichtseinheiten machen. Und da habe ich gedacht, ich mache Evolution oder Schöpfung. Mit Ende offen. Also nicht, dass ich die Schüler indoktriniert habe oder vorhatte und zu sagen, also so und so müsst ihr jetzt das sehen, sondern das ist, was die Grundsätze von Evolution sind und das ist, was der Schöpfungsgedanke ist. Und der Dozent, der für mich zuständig war, der hat nur mein Konzept gesehen, hat noch nicht mal richtig das Konzept durchgelesen, hat nur gesehen, was mein Thema ist und hat gesagt, abgelehnt, das gibt's nicht. Das willst du hier in der Schule nicht lehren. Und ich bin aus dem Praktikum geflogen. Einfach rausgeflogen. Und konnte das nicht machen. Das ist diese Arroganz. Wir wissen, wie es ist und wir müssen das nicht hinterfragen. Das ist die Gesinnung der Welt. Und das ist die Gesinnung der Menschen der Welt. Und deswegen wissen sie, und wenn du dich auf der Straße mit Leuten unterhältst, die wissen alle, dass die Evolution so stattgefunden hat. Welche Tücken und Widersprüche und Probleme dieses Modell bringt, das haben die nie studiert, das interessiert doch gar nicht. Die wissen, dass sie wissen, Punkt, fertig, aus. Und die wissen das so doll, dass sie das nie hinterfragen müssen. Wiewohl es haufenweise, gerade in den letzten Jahrzehnten, haufenweise wissenschaftliche Argumente gibt, die solche Löcher in dieses System geschossen haben, dass das überhaupt nicht tragfähig ist. Das ist so voller Widersprüche und widerspricht wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber das spielt alles keine Rolle. Man weiß, dass es so ist. Wir stammen vom Affen ab, Punkt, fertig, aus. Wir sind nur ein höher entwickeltes Tier. Wahrscheinlich werden wir bald aussterben, wenn wir so weitermachen. Aber dann übernehmen die Insekten oder irgendwie, ja. Es gibt keinen Gott. Universum ist von alleine entstanden. Und weil es keinen Gott gibt, gibt es auch keine verbindliche Moral. Deswegen gibt es niemanden, der verbindlich sagen kann, das ist richtig, das ist falsch. Und es gibt auch keine Verantwortung. Ja, und warum denkt sich der Mensch oder warum gibt der Teufel so eine Idee? Es gibt keine Verantwortung, weil du dann mit scheinbar gutem Gewissen den größten Blödsinn machen kannst, weil du musst dich nicht verantworten. Es kommt nicht der Tag der Rechenschaft, den gibt es nicht. Mit dem Tod ist alles aus. Ich habe schon mit Menschen gesprochen und gesagt, ja, das wünschst du dir, das hoffst du. Weil die Idee, du musst einmal Rechenschaft ablegen für all das, was du getan hast, das wäre für dich unerträglich. Und du fliehst in diese Idee, mit dem Tod ist alles aus. Da wird das Licht ausgeknipst, ich bin nicht mehr da. Deswegen bin ich auch nicht haftbar, weil ich bin ja gar nicht mehr da. Eine tolle Idee. Ich hatte auch in meinem Studium das Vorrecht, was ich damals mehr erlitten habe, als verstanden habe, als ein Erziehungsprogramm Gottes. Ich habe das Vorrecht gehabt, 4 Jahre lang theologische Vorlesungen anzuhören. Und ich weiß, was an der Uni gelehrt wird. Und die Grundidee, auf der alles von der liberalen Theologie in der Uni, was da gelehrt wird, fußt, wird nie preisgegeben. Die Grundidee ist, es gibt keinen Gott, der in Zeit und Raum eingreift. Es mag einen Gott geben oder nicht, das können wir Theologen nicht entscheiden. Aber was wir wissen, ist, wenn es ihn gibt, er greift nicht in Zeit und Raum ein. Das klingt erstmal sehr theoretisch, aber das bedeutet, es gibt keine Wunder. Man kann Gott nicht erleben. Gott kann nicht zu uns sprechen und die Bibel ist natürlich nicht göttlichen Ursprungs, sondern das haben Menschen gemacht. Das sind die praktischen Auswirkungen von dieser Idee, auf der alle Vorlesungen beruhen. Einen Gott, der in Zeit und Raum eingreift, das gibt es nicht. Das ist die Idee. Wo kommt das her? Vom Teufel. Okay. Wir gehen jetzt zur Apostelgeschichte Kapitel 4 und wir lernen dort von einem Gebet der Gemeinde und wir lernen dort, wie ihr Weltbild aussah. Und wir werden in diesem Gebet 6 schöne Pfeiler finden, auf denen der Glaube ruht. Und es ist interessant, wie sie gebetet haben. Und überhaupt würde ich sehr empfehlen, Gebete aus der Bibel zu studieren. Und dann mal das nächste Mal in der Gebetsabend mal zu vergleichen, was beten wir denn eigentlich alles so? Wie reden wir mit Gott? Wie nennen wir ihn? Und was drücken wir so aus in unseren Gebeten? Und dann wirst du feststellen, zwischen den Gebeten in der Bibel und den Gebeten in vielen, vielen Gemeinden besteht ein himmelweiter Unterschied. Und wir beten alles Mögliche, aber nicht das, was sie damals gebetet haben. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, dass wir nicht die Ergebnisse haben, die sie damals hatten. Das heißt, wenn wir Gott wieder sehen wollen, in Aktion, dann müssen wir anfangen, eine Sicht von Gott zu haben. Von seinem Wesen, von seinen Absichten, wie es das Wort uns mitteilt. So, Apostelgeschichte Kapitel 4, hier ist das Gebet der Gemeinde. Die Leiter wurden eingeschüchtert, bedroht und ihnen wurde gesagt, sie dürfen nicht mehr im Namen Jesu predigen. Und dann heißt es in Vers 23, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und mit dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und dann lesen wir im nächsten Vers, wie Gott seine Freude über dieses Gebet ausdrückt. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist ein wunderbares Gebet. Und wir werden jetzt einige Punkte uns anschauen, die in diesem Gebet vorkommen. Und da sehen wir, wie ihr Weltbild war. Wie haben sie ihr Leben verstanden? Wie haben sie ihre Beziehung zu Gott verstanden? Es fängt an mit Herr. Das ist Herrscher. Der Besitzer von allem und uneingeschränkte Herrschaft über alles. Das ist, wie sie Gott gesehen haben. Er ist über allem und er regiert und er hat alles in seiner Hand und er hat alles unter Kontrolle. Er ist der Gewaltige und niemand ist über ihm und niemand macht ihm das streitig. Er regiert absolut souverän. Es gibt viele, viele Schriftstellen, die wir jetzt nennen könnten, die das unterstützen. Aber ich denke, du bist klug genug und holst dir hinterher die PDF-Datei, das Konzept. Und da findest du dann noch viele, viele Schriftstellen, die ich jetzt hier aus Zeitgründen einfach nicht nehmen werde. Das war ihre Sicht. Gott ist in Kontrolle. Er ist über allem. Wie Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Name Jesus ist über allem und jedes Knie muss sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jetzt beansprucht der Teufel die Herrschaft über diese Erde, hatte ich ja gerade gesagt, der Gott dieser Welt, 2. Korinther 4,4. Aber der Tag wird kommen, wo der Teufel und alle finsteren Geister, die mit ihm sind, müssen ihre Knie beugen und müssen bekennen, Jesus ist Herr. Und das heißt, er hat das Recht, er ist der rechtmäßige Herrscher. Was wir gemacht haben, war alles illegal, aber er ist der rechtmäßige Herrscher und König. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke, dass der Teufel, der uns oft so zusetzt und quält, dieser Tag wird kommen, wo er das sagen muss. Dieser Tag. Und wir können ihn daran erinnern. Wir können ihn erinnern. Du, ich weiß, du hast noch eine Verabredung. Ich weiß, da kommt noch ein sehr unangenehmer Moment, wo du etwas bekennen musst, was du niemals bekennen möchtest. Und das wird dir dein Genick brechen. Und das ist das Ende deiner Herrschaft. Es wäre nicht verkehrt, den Teufel gerade in Zeiten des Kampfes mal an Tatsachen zu erinnern. Weil er kommt mit lauter Lügen und du bist jetzt in der Patsche und das wird nicht funktionieren und du bist am Ende und es ist aus und gib auf und du hast keine Chance mehr. Er hat keine Chance mehr. Null Chance, Halleluja, weil da ist unser Jesus und der wird diese Herrschaft ausüben. Wie heißt es bei der 7. Posaune? Nun hast du deine Macht, deine Herrschaft angetreten. Jesus hat schon alle Macht, aber es ist auf der Erde regiert noch der Teufel. Aber der Tag wird kommen, wo Jesus wiederkommt und er nimmt seinen Platz ein und tritt seine Herrschaft an. Halleluja. Das ist, was die Bibel sagt. Und das war ihre Idee. Der gewaltige, große Gott, der ist in Kontrolle, nicht der Teufel. Und jeder kennt das in schlimmen Situationen, Krankheit oder finanzielle Not oder in Beziehung oder so. Der Teufel kommt und sagt, es ist alles vorbei. Brauchst nicht zu beten, es ist fertig. Es läuft hier nichts mehr. Du bist an diese Realitäten ausgeliefert. Du hast keine Chance mehr. Und wenn wir das zulassen und dem nichts entgegensetzen, kommt Entmutigung. Was ist Entmutigung? Wir hören die Stimme des Verklägers. Wir hören die Stimme von Hoffnungslosigkeit und von Verzweiflung. Und wir setzen dem nichts entgegen. Und es breitet sich eine gefühlsmäßige Realität aus. Das ist so. Wir würden das nicht mit Worten zustimmen, aber es ist so überwältigend, es ist so real, das Gefühl ist so stark da. Und wenn wir dem nichts entgegensetzen, wir werden später noch sprechen, über aktiven Widerstand gegen den Teufel, Autorität über den Teufel. Aber wenn wir dem nichts entgegensetzen, dann kann uns das überwältigen und entmutigen. Weiß hier irgendjemand, wovon ich spreche, oder bin ich hier der Einzige, der solche Dinge immer wieder erlebt? Okay, ein paar. Also daraus lernen wir schon, was brauchen wir? Biblische Realitäten, biblische Tatsachen müssen in uns so stark verankert sein, dass wir nicht mehr von diesen negativen Gefühlen überwältigt werden können. Das ist unser Ziel, das ist ein fester, unerschütterlicher Glaube. Der Kampf ist hier in uns. Das ist, was wir brauchen. Das werden wir noch später noch vertiefen. Okay. Also Gott ist der Herrscher. Gott ist der Schöpfer. Zweiter Punkt, Gott ist der Schöpfer. Ja. Wie Paulus das sagt, Römer 1. Seine Existenz, seine Größe und Macht wird an der Schöpfung durch Nachdenken erkannt. Das ist das Problem der Welt, die denkt nicht nach. Sagt, habe ich doch in der Schule gelernt, Evolution. Was soll ich da noch nachdenken? Kann ich mehr als die besten Wissenschaftler auf diesem Planeten, kann ich dem etwas entgegensetzen? Wenn die das rausgefunden haben, dann ist das so. Und der Mensch kapituliert. Aber Paulus sagt, durch Nachdenken, wenn der Mensch nur nachdenken würde, kommt er auf den Schluss, es muss einen Gott geben. Deswegen ist diese Stimmung da, Vergnügen, Party, musst doch nicht nachdenken, mach dir keine Gedanken. Das Leben ist viel zu kurz, um sich Gedanken zu machen. Komm, genieße die Party. Nachdenken. Seine Größe und seine Macht wird an der Schöpfung durch Nachdenken erkannt. Und das Verrückte ist, die Leute haben so einen festen Glauben an Evolution, und gleichzeitig merken sie gar nicht, wie das ihren praktischen Alterserfahrungen, Alltagserfahrungen komplett widerspricht. Also du kannst mal zu einem überzeugten Evolutionisten gehen und ihm erzählen, also sagen wir mal, du warst jetzt an der Nordsee am Strand spazieren und hast da so die Wellen gesehen, wie die so auf den Strand kommen und alles Mögliche anspülen, dann so Muscheln oder Quallen oder Krebse oder irgendwas. Und dann hast du was ganz Interessantes bemerkt. Die Wellen haben Sandkörner bewegt auf eine solche Art und Weise, dass daraus Buchstaben wurden. Und diese Buchstaben haben Worte geformt und aus diesen Worten wurde ein kompletter Satz. Zum Beispiel, der Strand von Langeoog ist wunderschön. Das stand da geschrieben und ehrlich, ich weiß es, das hat kein Mensch gemacht. Ich habe die Wellen gesehen und die Wellen haben die Sandkörner da so zusammengeordnet, zufällig. Und da ist durch Zufall ein intelligenter Satz draus geworden. Was würde der Evolutionist sagen? Geh mal zum Doktor. Sowas gibt es nicht. Wellen können nicht einen intelligenten Satz hervorbringen. Warum? Weil es keine gesteuerte Energie ist. Genau das ist das Problem, lieber Evolutionist. Eine ungesteuerte Energie, die wirkt irgendwo im Universum, kann niemals Information hervorbringen. Information beweist immer, dass es ein intelligentes Wesen gibt, das diese Information geschaffen hat. Immer. Es gibt keine Information ohne ein intelligentes Wesen. Das gibt es nicht. Peng. Geplatzt das ganze Ding. Aber der kriegt das nicht zusammen, was dein Stranderlebnis zu tun hat mit Evolution. Der will weiter daran festhalten, weil das eine Festung ist, weil das nichts mit rationaler Erfahrung zu tun hat, mit Nachdenken, sondern eine Lüge mit enormer dämonischer Power, die eingepflanzt wurde. Die Bibel redet von Festungen. Und wenn wir zu Jesus kommen, wir haben alle haufenweise Festungen. Und die müssen geknackt werden. Und je nachdem, wie fleißig wir sind, wir brauchen viele Jahre und Jahrzehnte, bis Festungen überhaupt als Festung identifiziert werden und dann geknackt werden. Es ist ein langer, langer Prozess, ja, weil die so zäh sind und weil die sich so etabliert haben. So, Gott ist der Schöpfer. Viele Male, wenn ich meine Zeit mit dem Herrn habe, ich fange damit an, Er hat durch den Hauch seines Mundes die Sterne gemacht. Das ist mein Gott, der spricht und Galaxien kommen in Existenz. Und dieser Gott kennt mich und guckt auf mich mit Wohlwollen. Wow, da fühle ich mich schon richtig, richtig erbaut, nur über sowas nachzudenken. Ja? Es gibt Gott, der ist da. Und er kennt mich. Das ist gewaltig. Vor ein paar Wochen, oder jetzt schon, weiß ich, ja, 2 Monate oder so sehr. Wir hatten einen Engel bei uns zu Hause. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe sein Werk gesehen. Und ich war so skeptisch. Meine Frau ist schon immer so und sagt, ja, da sind die Engel, die helfen uns. Ich sage, ja, Schatz. Und war immer so ein bisschen so, ja, Mann, ey, komm, lass uns nicht übertreiben, ja. Und dann ist etwas passiert, was ich jetzt nicht in Einzelheiten beschreibe, das dauert zu lange, aber ich habe hin und her überlegt, meine Frau hat sofort gesagt, das waren Engel. Ich habe hin und her überlegt und habe eine Erklärung gesucht, die anders ist als das war ein Engel. Ich habe tagelang daran rumgedoktert und irgendwann habe ich aufgegeben. Es gibt nur eine einzige Erklärung für dieses Ereignis in meiner Wohnung. Ein Engel war da. Du, das gibt dir so ein Gefühl, boah. Den gibt's wirklich? Der kennt mich, der kennt meine Adresse. Der kommt sogar in mein Haus. Wow. Gott ist real und er ist der Schöpfer und er hat Kontrolle über alles. 3. Punkt, was wir lernen können aus diesem Gebet und wie wir unser biblisches Weltbild jetzt etablieren können. Moment, ich muss gerade hier den Vers suchen. Das ist jetzt der Vers 25. Also Gott hat alles geschaffen, die Erde, das Meer, ja, die Berge. Mach mal einen Spaziergang und guck dir die Bäume an, die Vögel, die Schmetterlinge und so. Das hat alles Gott gemacht. Das ist mein Gott. Dann siehst du, der ist kreativ. Der hat einen Sinn für Harmonie, für Schönheit, für Farben. Das ist unglaublich. Er liebt es, kreativ zu sein. Das ist Gott. Das macht ihn sehr sympathisch. Ja? Er ist nicht der Zerstörer, er ist der Schöpfer. Ja? Aber dann der nächste Punkt. Vers 25. Du hast durch den Mund deines heiligen Knechtes David gesagt. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Was ist dieser Punkt? Dieser Punkt ist, Gott hat gesprochen durch die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Nicht, was Menschen in ihrer religiösen Fantasie sich ausgedacht haben. Es ist Gottes Wort. Das steht jetzt hier, diese Stelle mit David, nur beispielhaft für diese Grundidee, für diesen Grundpfeiler des biblischen Weltbildes. Gott hat durch sein Wort gesprochen. Die Bibel ist Gottes Wort. Das ist was anderes, als was Theologen heute sagen. Die Bibel enthält Gottes Wort. Weil im nächsten Schritt sagen sie dann, das ist aber nicht von Gott und das ist nicht von Gott und das kann auch nicht sein und das gibt es nicht und Jungfrauengeburt ist ja unwissenschaftlich, das kann nicht sein und sie nehmen alles raus. Die Bibel enthält Gottes Wort. Nein, nein, die Bibel ist Gottes Wort. Das ist ein Riesenunterschied, ein Riesenunterschied. Und ich möchte jeden ermutigen hier, wo das noch irgendwie im Hinterkopf nicht so richtig geklärt ist, wo dann noch so ein Schatten von, naja, man weiß nicht, so lange überliefert, so viel übersetzt und wer weiß, wie mal die Originalhandschriften ausgesehen haben und da weiß man nicht, ob man dann so richtig diesem Wort so voll und ganz vertrauen kann. Es gibt Menschen, die sind sehr mit dem Verstand unterwegs und da kann es passieren, dass dann solche Ideen da sind. Es gibt andere Leute, für die ist das nicht so und deswegen kommen sie nicht auf solche Zweifel oder solche Gedanken. Aber wenn das der Fall ist, wenn hier irgendjemand sitzt oder irgendjemand zuhört, der nicht ein volles Vertrauen hat, ja, ich weiß es, das ist Gottes Wort, darauf kann ich mich verlassen. Das, was hier steht, ist von ihm. Er ist der Urheber der Schrift, so wie Paulus das sagt, 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist vom Heiligen Geist eingegeben, ausgehaucht, heißt es eigentlich. Und wo das der Fall ist, dass da jemand noch sagt, ich würde dich sehr, sehr ermutigen, da mal ein bisschen Zeit zu investieren und zu studieren, sich zu beschäftigen mit der Überlieferung der Bibel, mit der Erforschung der Bibel, mit all den vielen Beweisen, die im Laufe der letzten gerade 200 Jahre zusammengetragen wurden, die alle nur einen einzigen Schluss zulassen. Das, was wir hier haben, ist Gottes Wort, Punkt, fertig, aus. Es ist nicht menschlichen Ursprungs. Es gibt genügend Literatur darüber heutzutage und man kann sich damit beschäftigen und studiert die Zuverlässigkeit, die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das muss das Fundament sein deines Glaubens. Kein eingeschränktes Ja zum Wort Gottes, sondern uneingeschränkt Ja, das ist so. Das weiß ich. Weil Glaube kommt aus dem Wort. Und der Heilige Geist macht diese Druckerschmerze lebendig und das schafft in deinem Herzen Glauben. Wenn aber die Grundlage ist, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, wie das hier geschrieben steht, kann der Heilige Geist niemals daraus diese Substanz machen, diese Qualität in deinem Herzen glauben. Das wird nie funktionieren, weil da immer dieses, ja, das steht da, das weiß ich, aber war das wirklich so? So, wen das betrifft, vielleicht ist es nur ein oder zwei Personen, weiß ich nicht. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Fundament haben und dass wir absolut gewiss sind und keinen Schatten von Zweifel haben. Okay, die Bibel ist Gottes Wort. Und das heißt, da finden wir alles, was wir brauchen für unser Leben. Wo kommt der Mensch her? Wo geht er hin? Was ist das Problem des Menschen? Wie kann das eigentlich sein, dass so intelligente Wesen wie wir, die wir so fähig sind, also was unsere Wissenschaft heute alles zustande bringen kann und schon vor ein paar Jahrzehnten, wir konnten Menschen auf den Mond schießen. Mann, wir sind sowas von intelligent. Aber wir können nicht unseren Zorn kontrollieren. Da klafft da irgendwas zwischen unseren kognitiven Fähigkeiten und unseren emotionalen Fähigkeiten. Wieso reicht unser Verstand nicht aus, an der Stelle Ordnung zu haben oder Eifersucht oder unbeherrschte Worte oder irgend sowas? Ja? Aber darüber wird nicht nachgedacht, darüber wird auch nicht geforscht. Da fragt man nicht, wie kommt das eigentlich? Ja? Sondern das ist so. Die Frage, wo die Sünde herkommt, wo das Böse herkommt, das spielt in der Wissenschaft keine Rolle. Aber das ist doch eine ganz wichtige Frage. Wo kommt das Böse her? Weil wenn ich weiß, wo das Böse herkommt, dann könnte ich vielleicht auf Ideen kommen, wie ich das Böse bekämpfen kann. Aber wenn ich gar nicht weiß, wo das herkommt, welche Chance hätte ich, das Böse zu beherrschen und zu begrenzen und mich dagegen zu stellen? So, all diese wichtigen Fragen. Wofür leben wir überhaupt? Ja? Was ist der Grund meiner Existenz? Warum gibt es mich? Was soll ich denn jetzt machen mit diesen 70, 80, 90 Jahren? Was ist denn meine Aufgabe? Habe ich überhaupt eine Aufgabe oder bin ich einfach nur ein Zufallsprodukt oder was ist es denn jetzt? All diese Antworten, die die Grundlage der menschlichen Existenz sind, die finden wir in der Bibel. Und wie es mit der Menschheit weitergeht. Wird irgendwann hier ein Meteorit einschlagen und die Menschheit auslöschen? Oder kommt der Dritte Weltkrieg und der Planet wird in Stücke gesprengt? Wie es ausgehen wird, steht in diesem Buch hier. Und das Ende ist glorreich und sehr, sehr wunderbar. Ein neues Reich, das niemals zuvor bestanden hat, wo König Jesus regiert. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, das heißt nichts Böses mehr. kein Teufel, keine Dämonen auf diesem Planeten, die die Menschheit quälen können, sondern Friede, Freude, Harmonie, Kreativität, Wohlstand und Glück. Das ist das Reich, das Gott bauen wird. Und das darf nicht sein, dass wir in uns sagen, ja, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber wir kennen ja die Geschichte, der Mensch lernt nichts aus der Geschichte. Und es, hey, hallo, wo kommt das schon wieder her? Hallo. Was sagt die Bibel? Ist das zuverlässig? Ja? Und Leute messen ihre Zustimmung oder ihre Bereitschaft zur Zustimmung zu biblischen Wahrheiten an Gefühlen. Und dann kriegst du solche Dinge wie Kommentare unter Videos oder so. Entrückung, das ist ja wohl der absolute Blödsinn zu glauben. Wir werden in die Luft entrückt. Also bitte bleib doch mal auf dem Boden der Tatsachen. Ja? Wo kommt denn das her? Unwissenheit gegenüber biblischen Wahrheiten. Und alles, was bewertet, ist meine Emotion. Und das ist doch irre, das ist doch verrückt. Wie soll denn das gehen? Das gibt's doch gar nicht. Komm, das kann nicht sein. Das ist eine falsche Interpretation der Bibel. Viele Menschen, die sich Christen nennen, ticken so. Lies einmal Kommentare unter Videos. Was Menschen dort so von sich geben, du bist absolut erschrocken über diese Blindheit, über diese Naivität, über diesen Mangel an Nachdenken und Mangel an Erkenntnis der Schriften. Und das sind Menschen, die sich für Christen nennen, aber nicht ein biblisches Weltbild haben, die nicht gegründet sind in diesen Wahrheiten, die ich jetzt hier versuche gerade zu erklären. So, die Bibel ist Gottes Wort. Und weil sie vom Heiligen Geist stammt, hat sie seine Natur. Sie ist wahr, unveränderlich und absolut zuverlässig und vertrauenswürdig. Das ist die Natur des Heiligen Geistes und das ist die Natur seines Werkes. Und wir sehen, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, viele Male zitiert er das Alte Testament und in der Weise, wie er das tut, immer als Respekt oder mit Respekt und Hochachtung vor dem geschriebenen Wort und sagt, das ist Gottes Wort. Habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott geredet ist, fragte die Pharisäer. Ja? So das, was sie lesen, wurde einmal geredet von Gott. Das ist, was Jesus geglaubt hat. So, wenn du auch keine weiteren Beweise irgendwie aus der Archäologie oder Bibelforschung oder so kennen würdest, alleine die Tatsache, Jesus hat die Schrift als inspiriert, als Gottes Wort angesehen, müsste uns dazu bringen, dass wir sagen, okay, wir sind ja Kinder Gottes, wir sind Nachahmer von Jesus, wir lernen so zu leben, wie er lebt. Wenn er gesagt hat, die Bibel ist Gottes Wort, dann ist die Bibel Gottes Wort, Punkt, fertig, aus. Und die Apostel haben es genauso gesehen. Ja? Wie hat Paulus gesagt? Ich glaube allem, was geschrieben steht in den Propheten und im Gesetz. Das war ja das Alte Testament, mehr hatten sie ja nicht. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Ist das deine Haltung? Sagst du, ja, ich glaube das, was hier steht. Und wenn mein Verstand Purzelbäume schlägt, dann sage ich, Ruhe, das ist die Wahrheit. Und ich bringe mich dahin und ich mache jeden inneren Widerstand an Emotionen oder Gedanken, was diesem Wort widerspricht, zu meinem Feind und bekämpfe es mit aller Entschiedenheit. Ich erlaube nicht, dass irgendein Zweifel, irgendein, naja, weiß nicht, ob das so ist. Ich erlaube nicht, dass irgendetwas stehen bleibt. Ich mache das zu meinem Feind und rotte das aus. Kommt noch zum Schluss dann die Schlussfolgerung aus all diesen wunderbaren Dingen. Also, das ist wichtig. Die Bibel ist Gottes Wort. Punkt, fertig, aus. Kleiner Einschub hier, weil wir hier uns in Österreich befinden. Da ist der große Unterschied zum katholischen Weltbild. Das katholische Weltbild würde auch sagen, jawohl, die Bibel ist Gottes Wort, ganz klar. Aber dann kommt kein Punkt, dann kommt ein Komma. Und sie würden sagen, ja, und neben der Bibel haben wir noch etwas, was wir Tradition nennen. Und das ist auch inspiriert vom Heiligen Geist. Und das ist gleichwertig mit der Heiligen Schrift. Was sie dann aber verschweigen, ihren Schäfchen zu bekennen, dass ihre Tradition an entscheidenden Stellen dem Wort Gottes widerspricht. Da würden ja sofort die Schäfchen aufwachen. Wie? Die Bibel ist Gottes Wort, ist wahr. Tradition ist auch Gottes Wort, ist auch wahr. Aber jetzt sehe ich, die widersprechen sich. Und das kann doch nicht sein. Wahrheit kann sich nicht widersprechen. Gott ist nicht verwirrt. Theologen sind verwirrt, ja, aber Gott ist nicht verwirrt. Er ist widerspruchsfrei, logisch, klar und eindeutig. Und er sagt nicht hier Hü und da sagt er Hot und alles musst du glauben. Wie könnten wir einem Gott vertrauen, der sich widerspricht? Das tun wir im Natürlichen nicht und das würden wir auch mit Gott nicht tun. Wenn einer sich widerspricht, ist er verwirrt. Und einem solchen Menschen werden wir nicht Vertrauen schenken. Jedenfalls, ich tue das nicht. Ich weiß nicht, was du da machst. Okay? Das muss man einfach wissen. Da ist ein wichtiger Unterschied. Und diese Idee, sola scriptura, die Bibel ist Gottes Wort, ist eben nicht eine Erfindung der Reformatoren. Die Reformatoren wollten den Glauben reformieren, das heißt wieder in die ursprüngliche Form reformare. Ich habe großes Latinum, sage ich euch. Ja, re heißt zurück, formare ist formatieren, formen, gestalten. Reformation ist zurück zum Ursprung. Die Reformatoren haben nur auf einmal die Augen geöffnet bekommen und haben gesehen, die Bibel beruht auf dem Prinzip sola scriptura. Die haben das nicht erfunden, wie das gewisse Herrschaften sagen, die ich jetzt lieber nicht mit Namen nenne, sondern sie haben entdeckt, ja, das ist das durchgehende Prinzip. So muss man die Bibel sehen, so sieht die Bibel sich selber. Okay. Also die Autorität, die Glaubwürdigkeit der Bibel ist so entscheidend. Wie wollen wir Gott kennenlernen? Ja, in der Natur, wir schauen die Berge an, wir schauen die Bäume an und die ganze Schöpfung. Wir sehen Gottes Macht, wir sehen Gottes Größe, wir sehen Gottes Kreativität, aber wir sehen nicht seine Liebe, wir sehen nicht seine Gnade. Das siehst du in der Natur nicht. Gottes Wesen, Gottes Charakter kann nur durch die Bibel erkannt werden. Es gibt keine andere Art und Weise. Das ist die einzige Grundlage, auf der wir gewiss sein können und werden können für Gott und wer er ist und wie er ist. Okay, genug dazu. Ich habe an anderen Stellen das noch viel, viel ausführlicher gemacht. Aber das ist einer der Grundpfeiler unseres Glaubens. Die Bibel ist Gottes Wort. Halleluja. Ach doch, jetzt kommt mir noch eine kleine Ergänzung in Klammern. Das ist das Problem der evangelikalen Anti- oder Nicht-Charismatiker, die so pochen auf die Bibel, aber wenn es dann um den Heiligen Geist geht auf einmal, schaffen sie einen Mythos, das nennen sie Schwarmgeist. Und der Schwarmgeist ist ganz übel, weil der imitiert den Heiligen Geist. Der macht alles genau wie der Heilige Geist. Der bringt Liebe zu Jesus, Liebe zum Wort, Bereitschaft zum Dienen. Der macht alles genau wie der Heilige Geist. Mit einem Unterschied, er ist ein böser Geist. So etwas Verrücktes gibt es nicht. Der Teufel ist nicht so blöd. Das gibt es nicht in der Bibel. Jesus, an den Früchten werdet ihr erkennen. Und wie oft habe ich dieses Argument gehört, ja, wenn man sich öffnet für das Übernatürliche, man will jetzt die Geister taufen, man öffnet sich, wer weiß, was du dann kriegst? Wer weiß, was dann da reinkommt? Du hast ja keine Kontrolle mehr. Deswegen ist besser, mach dich zu, mach dich bloß nicht auf für das Übernatürliche, suche nicht Erfahrung mit dem Heiligen Geist, sondern einfach schirm dich ab und sag, das bleibe mir fern und dann bin ich auf der sicheren Seite. Jesus hat gesagt, wenn ein Kind Gottes den Vater um den Heiligen Geist bittet, dann wird der Vater garantiert nicht einen Skorpion geben, sondern was gibt er? Den Heiligen Geist. Und das Problem der Evangelikalen an dieser wichtigen Stelle, glauben sie nicht Gott. Sie geben nicht die Kontrolle ab. Vertrauen ist Kontrolle abgeben. Nicht mehr ich habe es im Griff, sondern ich bin jetzt in seiner Hand. So, das ist ein Problem des Unglaubens und nicht die Schrift für wahrnehmen. Und man bleibt bei dieser Idee, wenn du dich öffnest, Jemand will für dich beten, für Geistestaufe. Wenn du dich öffnest, du weißt nicht, was du kriegst. Ja, kann Skorpion kommen, kann Schlange kommen, was ja Bilder für dämonische Geister sind. Also sei klug, verlass dich auf deinen Verstand und mach dich gar nicht erst auf und halt dich von den Charismatikern fern. Das ist dann die Logik. Und die kommt nicht aus der Schrift, die widerspricht der Schrift. Das ist das große Problem. Das Problem der Evangelikalen ist nicht Zungenreden. Das Problem ist Misstrauen gegen Gott. Ist Gott so, wie Jesus ihn beschreibt? Oder müssen wir sagen, nee, das hat er zwar gesagt, aber wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Wir schützen uns lieber selber. Das nur, falls du evangelikale Freunde hast und bist dann wieder mal im Gespräch, dann kannst du solche Gedanken irgendwie dann vielleicht mal anbringen. Okay. Nächster Punkt, Nummer 4. Warum toben die Heiden, das ist Vers 25b, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtigkeiten? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Zitat hier aus Psalm 1. Ein wichtiges Element des biblischen Weltbildes. Diese Welt, die Menschheit, ist im Aufstand gegen Gott, ist in Rebellion gegen Gott. Sie wollen diesen Gott nicht haben. Deswegen beschäftigen sie sich mit ihm, deswegen fragen sie nicht, gibt es ihn vielleicht doch, sondern sie sind in Widerstand gegen ihn. Und dieser Widerstand ist satanisch inspiriert. Von dem Erzrebellen, von Satan, der einmal ein hochrangiger Engel war und der rebelliert hat gegen Gott. Und so etwas Verrücktes gedacht und dann getan hat. Ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Wie kann ein Geschöpf auf diese verrückte Idee kommen? Ich will mich dem Schöpfer gleich machen. Für immer wird ein Unterschied sein zwischen Geschöpf und Schöpfer. Immer. Wir haben einen Anfang. Gott hat keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Gott hat kein Ende, aber Gott hat keinen Anfang. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und er ist der Schöpfer. Er war da, bevor irgendwas da war. So, da ist eine satanische Verschwörung, eine satanische Rebellion, die durch die Medien geht, die durch Wissenschaft geht, die durch das Alltagsreden der Menschen geht. Und es zieht sich wie ein Faden durch. Wir machen unser Ding alleine. Das ist dieses Gift des Hochmuts, das er damals eingepflanzt hat in die ersten Menschen. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das heißt, ihr braucht Gott nicht dafür. Das könnt ihr alles selber entscheiden. Und das ist doch die Hybris unserer Kultur. Wir können alles selber entscheiden. Wenn dir dein Geschlecht nicht gefällt, du änderst das einfach. Du kannst alles ändern. Nichts ist als gegeben hinzunehmen. Du kannst alles ändern. Eine Rebellion hinter dieser ganzen Ideologie ist diese Idee, wir wollen alles selber machen. Wir haben alles im Griff. Wir können das. Wir brauchen keinen Gott. Dieses Gift hat der Teufel den Menschen eingegeben. Lass uns einmal gehen zu Psalm 2 und lesen da noch ein Stückchen weiter. Hochinteressant. Dort heißt es, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist das Denken der Menschen und besonders der Führer. Führer sind nicht unbedingt im politischen Sinne, auch, aber auch im Sinne von Meinungsmacher. Leute, die den Ton angeben, die sagen, wo lang es geht und die die Richtung vorgeben. Influencer. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen, sagen sie. Was meinen sie damit? Was sind für Sie die Bande und die Fesseln, gegen die Sie aufbegehren und was Sie abstreifen wollen, damit Sie endlich in der Freiheit sind? Göttliche Gesetze, göttliche Gebote. Und da siehst du, diese ganze Rebellion beruht auf Lüge. Die Menschen rebellieren gegen Gott, weil sie sagen, der will uns nur knechten. Der will nichts Gutes. Wir wissen, was Besseres in unserem Leben anzufangen. Wir haben bessere Gedanken als er. Ja, das ist dieses Gift, das der Teufel den Menschen ins Herz gegeben hat. Wir wissen es besser. Wir brauchen nichts, um was Gott uns da gibt. Zum Beispiel kein Sex vor der Ehe. Das sind alles Hindernisse. Das müssen wir abstreifen. Und das haben wir geschafft in der sexuellen Revolution in den 60er Jahren. Und es geht weiter und weiter. Und jetzt der Angriff auf die Familie. Ja, Familie ist die Keimzelle von Gewalt und von Brutalität und von Missbrauch. Und deswegen muss Familie jetzt abgeschafft werden. Weil wir wollen ja das Wohl der Kinder. So wird argumentiert. Ja? Alles, was Gott gegeben hat, was Schutz gibt, was uns bewahrt vor schlimmen Dingen, all das muss abgeschafft werden. Jede heilsame Idee, jede Institution wie Ehe und jeder gesunde Gedanken, alles muss abgestreift werden. Der Mensch will frei sein, seinen eigenen Untergang zu erarbeiten. Es ist total verrückt. Die Rebellion kommt aus Lüge gegenüber Gott. Wenn ich glaube, Gott weiß besser und er hat Ordnungen gemacht, die mir Segen bringen, die mich beschützen, die Gutes tun, da komme ich doch nie auf die Idee der Rebellion. Hinter Rebellion ist immer Misstrauen. Und das ist, was am Anfang war. Sollte Gott wirklich gesagt haben, nein, der hat was Böses im Sinn. Der wollte euch von dem Besten weghalten, fernhalten. Das ist sein Wesen. Er ist böse. Er meint es nicht gut. Das ist die Idee über Rebellion. Kleiner seelsorgerlicher Tipp, wenn du noch Tendenzen zu Rebellion siehst, beschäftige dich mit Gottes Ordnungen. Beschäftige dich mit seinen Gedanken. Ja, es gibt verletzte Frauen, nur die Idee, sich dem Ehemann unterzuordnen, also da explodiert schon alles in ihnen. Ja? Hey, denk über Gottes Güte nach. Sieh die Güte Gottes hinter seinen Geboten. Sieh sein Wohlwollen, sieh, die Gebote sind dir gegeben zum Segen, nicht zur Eingrenzung. Viele Christen wollen sich nicht mit Geboten beschäftigen, weil da ist noch irgendwo ganz tief unten drunter diese Idee, Gebote schränken ein. Je weniger ich von Gebote höre, umso freier und glücklicher bin ich. Horch mal in dich rein, du wirst das merken. Da ist dieses, ja, also Gebote, da muss ich ja tun, was ein anderer will, aber ich will ja tun, was ich will. Da hindern mich die Gebote. Ja? Beschäftige dich mit den Geboten. Wir werden auch mal zu diesem Thema zurückkommen, die Gebote des Herrn und was das mit Standfestigkeit und Standhaftigkeit zu tun hat. Wir sehen die Güte Gottes. Und es gibt keinen besseren Lebensstil als in den Ordnungen Gottes. Und wir müssen unser tiefstes Innerstes, vielleicht würde der Psychologe sagen, Unterbewusstsein oder wie auch immer, ist mir egal. Unser tiefstes Innerstes muss überzeugt werden, Gott meint es gut mit mir. Und seine Gebote sind ein Ausdruck seiner Güte. Da kommt der feministische Spirit und wie kann das sein? Und die Frau soll sich jetzt unterordnen, die wird jetzt Sklavin. Hey, du hast nichts verstanden, von was Unterordnung ist. Du hast ein Zerrbild dir einreden lassen und das bewirkt, dass du dich dagegen auflädst. Okay, das nur so als kleiner seelsorgerlicher Tipp so am Rande. Jesus bringt dieses Gleichnis von dem Edelmann, der in ein fernes Land zieht, Lukas 19, um die Königswürde zu erlangen, um dann zurückzukommen und seine Herrschaft anzutreten. Das ist ein Bild auf Jesus. Und was tun dann, als er weggeht, die Bewohner des Landes? Sie rebellieren. Sie sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist eine der klassischen Schriftstellen, die die Rebellion im Herzen des Menschen gegen Gott beschreibt. Gehen wir wieder zurück zu unserem Text, zu Apostelgeschichte Kapitel 4. Vers 28, diese Leiter dort, die Priesterschaft und Pontius Pilatus und Herodes, die haben sich zusammengetan, Vers 28, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen soll. Das ist ein interessanter Gedanke. Also da ist der satanische Widerstand, da ist die Rebellion und das ist alles eingepreist. Darüber ist die Souveränität Gottes und das, was da geschieht, ist alles, was schon vorbestimmt ist und wird am Ende so auslaufen, wie es vorbestimmt ist. Also das ist ein Riesenunterschied, wenn du gerade angegriffen wirst, ja, dämonische Attacken hast, ob du einen Teufel siehst, der sozusagen außerhalb der Kontrolle Gottes dich attackieren kann, dich quälen kann und gegen dich vorgehen kann, wie es ihm beliebt. Oder ob letzten Endes Gott seine Hand darüber hat und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ich werde Waffen und Möglichkeit zum Widerstand geben, du bist nicht alleine. Wenn du einen grenzenlosen, unkontrollierten Teufel hast, kommt das Gefühl der Hilflosigkeit. Dann ist Gott da, aber irgendwo da hinten, aber nicht hier, wo du ihn jetzt brauchst. Und der Teufel, den du nicht brauchst, der ist da und er quält dich. Und du bist hilflos und es kommt Verzweiflung auf. Aber wenn du das große Bild siehst und sagst, letzten Endes, es ist alles unter Gottes Aufsicht und Gott wird mir in jeder Situation der Bedrängnis einen Ausweg geben. Ich bin nicht ausweglos, ich bin nicht hilflos, ich bin nicht schutzlos, sondern ich bin in der Hand Gottes. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen, hat Jesus gesagt. So musst du dich sehen. Das ist absolut wichtig. Das war das Geheimnis von Josef, der so viel Ungerechtigkeiten erlebt hat. Und wieso konnte er, ohne bitter zu werden, ohne in Selbstmitleid zu fallen, durch das durchgehen und am Ende dann die Erfüllung der Verheißung sehen? Weil er sich die ganze Zeit gesehen hat in der Hand Gottes und bekannt hat, Gott ist in Kontrolle und am Ende wird alles so hinauslaufen, wie Gott es beschlossen hat und wie er in diesem Traum, in dieser Vision mir schon gezeigt hat. Der Wille Gottes wird geschehen. Ich bin nicht in der Hand von Menschen. So oft ungerechter Chef oder die berühmte schwierige Schwiegermama oder irgendwie ein böser Nachbar und es kommt das Gefühl, du bist in der Hand von Menschen. Bekämpfe dieses Gefühl als Lüge. Schmeiß es raus. Du bist nicht, niemals in der Hand von Menschen. Du bist in der Hand Gottes. Und dann kann Schutz kommen, dann kann Sicherheit kommen, dann kann Zuversicht kommen. Wenn Verzweiflung und Schutzlosigkeit und Hilflosigkeit kommen, wird es keine Zuversicht mehr geben, sprich keinen Glauben. So, wir müssen diese Mechanismen, die da in uns wirken, die verhindern, dass Zuversicht kultiviert wird, dass Glauben kommt, die müssen wir entdecken, entlarven und bekämpfen. Macht das Sinn? Super. Deswegen siehst du in Offenbarung dann der Antichrist, ja, der so viel Unheil anrichtet. Es wird mehrmals von ihm gesagt, es wurde ihm gegeben eine kleine Zeit. Nicht, der hat sich genommen und dann war er außerhalb der Kontrolle Gottes und Gott weiß auch nicht, wie konnte das passieren. Jetzt haben wir hier einen Antichrist und einen Teufel, den wir nicht wieder einfangen können. Der tobt jetzt hier auf diesem Planeten. Was machen wir denn jetzt? Nein, es wurde ihm gegeben. Gott ist in Kontrolle. Das ist eine so wichtige Wahrheit, die wir etablieren müssen. Wir sprechen später noch darüber, wie wir Wahrheit in uns etablieren. Jetzt machen wir erstmal die Grundpfeiler für das christliche Weltbild. Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh. Gott ist immer jetzt und hier. Jetzt und hier. Und Unglaube will uns sagen, wenn es ihn überhaupt gibt, ist er weit weg. Und er sieht uns gar nicht. Der kriegt nicht mit. Wenn der mitkriegen würde, in welcher Bedrängnis wir sind, wenn der uns wirklich lieben würde, der hätte längst eingegriffen. Das ist unsere Logik. Aber Gott ist hier und jetzt. Er ist da und er sieht. Deswegen fange ich viele Male meine Gebete an, der große Gott. Und der sieht mich. Hallo, der sieht mich. Ehrlich, mache ich wirklich so. Ja? Der sieht mich. Ja? Wofür benutze ich meinen Körper? Ja? Um mir mehr gewiss zu machen, an was ich glaube. Ja? Deswegen sollen wir in der Anbetung die Hände heben. Ja? Wir sind noch nicht so blöd zu glauben, geografisch ist Gott jetzt da oben. Das ist nur ein Mittel, wir benutzen unseren Körper, um innere Wahrheiten irgendwie realer zu erleben. Gott ist doch nicht da oben. Dann würden ja die Australier alle in die falsche Richtung beten. Ja? Nein, wir wissen, das ist keine Geografie, sondern es ist ein Ausdruck von Hingabe. Ja? Jeder Soldat versteht das, was dieses Zeichen bedeutet. Ja? Das lernt er in der Grundausbildung. Stimmt's? Ich habe hier einen erfahrenen Soldaten hier unter uns, der bestätigt das. So, Gott ist hier und Gott sieht und er nimmt Anteil. So, so, so wichtig. Weil er hier ist, ist er auch erfahrbar. Paulus sagt zu den ungläubigen Philosophen in Athen, das ist der Grund, warum Gott Menschen geschaffen hat, dass sie ihn suchen und tastend fühlen. Ja, ich kenne all diese Warnungen, hey, nicht Gefühle, Glaube gründet sich auf Gefühle, such nicht Gefühle. Alles richtig, da stimme ich total mit überein. Aber die Bibel sagt, ein Glaube, der in der Schrift gegründet ist, wird immer wieder zu gefühlsmäßigen Erfahrungen führen. Friede, was ist denn das? Ein Gefühl. Geborgenheit, was ist das? Ein Gefühl. Ja? Gott will, dass ich ihn erlebe in meinen Gefühlen. Das heißt nicht, dass ich Gefühlen hinterherlaufe, sondern ich habe verstanden, je mehr ich mich in Tatsachen etabliere, umso eher kommt die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch in meinen Gefühlen ausdrücke. Ich suche nicht Gefühle. Ja? Das bleibt die Regel bestehen, Tatsache, Glaube, Erfahrung. Die Reihenfolge, die wir so gerne umdrehen möchten. Wir möchten was fühlen, bevor wir es glauben. Das kann nicht funktionieren, bevor wir überzeugt sind, dass das Tatsachen sind. So, Tatsache, Glaube, Gefühle. Ja, aber der biblische Glaube soll dazu führen, dass wir etwas erleben mit Gott, was wir vorher nicht hatten. Ich weiß, wovon ich rede, als von Paranoia und Angst geplagter Hippie, als ich den Frieden in Christus fand. Das war so ein Kontrast, es war so unbeschreiblich. Gott ist da, ich weiß das. Ich muss das nicht hinterfragen, ich weiß das. Wir sollen durch das Wort Gottes in Erfahrung kommen. Das war Apostelgeschichte 17. Tastend fühlen. Da steht wirklich fühlen. Ja? Bloß wir müssen wissen, wie wir zu diesen schönen Gefühlen von Friede, Geborgenheit, Zuversicht, Sicherheit, geschützt sein, wie wir da hinkommen. Durch die Wahrheit, durch das Wort. Okay. Ach, wir haben ja noch eins vergessen hier. Vers 30. Heilungen, Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Es gab nie eine Zeit der Wunder, die jetzt vorbei ist. Es gibt einen Gott der Wunder, der sich nicht ändert. Ja, und deswegen sind diese evangelikalen Konstrukte, das ist das Zeitalter sowieso und das ist das Zeitalter sowieso und da waren die Wunder und jetzt haben wir aber die Bibel und die Bibel machen jetzt die Wunder überflüssig, weil das war nur, um den Leuten zu zeigen, dass Gott wirklich, das ist alles Quatsch. Gott tut nicht Wunder, um zu beweisen, dass er da ist, sondern er tut Wunder, Heilung, Zeichen als Ausdruck seiner Liebe. Und Gott hat nicht aufgehört zu lieben und deswegen hat er auch nicht aufgehört, Wunder zu tun. Das sind menschliche Vernunftschlüsse, Konstrukte, die man sich in der Theologie gebaut hat, um zu erklären, warum so eine breite Abwesenheit von Wundern heute da ist. Aber es gibt andere Erklärungen. Es könnte sein, wir sind so weit weg von den Ordnungen Gottes, wir sind so weit weg vom Gehorsam gegenüber seinem Wort, dass Gott einfach das, was wir predigen, nicht bestätigen kann. Es wäre eine andere Erklärung, warum wir so wenig Zeichen und Wunder sehen. Aber die Theologie macht sich Konstrukte, um Dinge wegzuerklären. Und wir wollen nicht wegerklären, Heilungen, Zeichen und Wunder gehören dazu. Und wenn das so wenig bis jetzt unter uns geschieht, dann müssen wir sagen, okay, Herr, was muss anders werden? Und da hätte ich ein paar Ideen. Die Pornografie muss aus der Gemeinde. Die mangelnde Ehrfurcht vor Gott muss aus der Gemeinde. Wie sehen wir Jesus? Gestern hat Markus ihn beschrieben, Jesus reinigt den Tempel. Und wenn du dann liest, eine Beschreibung der Tempelreinigung, als er damit fertig war, was dann? Dann kam Heilungsdienst. Dann hat er den Kranken gedient. Ist das nicht auch ein prophetisches Muster und Bild für uns? Statt immer zu schreien, ja, wo sind die Wunder und wo sind die Wunder? Und so viel Aufwand wird getrieben und so viele Seminare, wie wir lernen, im Übernatürlichen zu operieren und wie wir jetzt die Kranken heilen können und so weiter. Und das hat minimale Ergebnisse, ja, zugegeben. Aber gemessen an dem, was wir in der Bibel sehen, sind das nur homöopathische Dosen. Ja, in der Bibel findest du Heilungsdienst wie Jesus. Alle wurden geheilt. Alle wurden geheilt. Das heißt, alle, die krank waren und die dahin kamen und hingebracht wurden, die wurden geheilt. Und ich glaube nicht an einen Gott, dem die Puste ausgegangen ist und er sagt, da habe ich mich verausgabt und jetzt müssen wir auf Sparflamme in der Leitversion irgendwie noch so die Sache zu Ende bringen. Ich glaube an das, was die Bibel sagt. Und der beste Wein kommt zum Schluss. Halleluja. Aber erstmal müssen wir festhalten, Heilung, Zeichen und Wunder haben nie aufgehört und die gehören dazu. Und wer vielleicht mit diesem Thema sich beschäftigen möchte, dem empfehle ich dieses Buch Echtes Feuer von Michael Braun, wo er zeigt einfach, wie durch die Kirchengeschichte immer wieder, wenn auch nicht in so großer Häufigkeit, aber doch immer wieder Dinge gaben. Und ein einziges Wunder nach Apostelgeschichte beweist, dass diese Idee, als der Bibelkanon fertig war, braucht es keine Wunder mehr, beweist, dass diese Idee ein Konstrukt ist, was der Realität nicht standhält. Und Gott hat viele, viele Wunder getan und viele von euch haben schon Wunder erlebt. Ich habe Wunder erlebt, nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das wünsche, aber ich bin dran. Und ich versuche, da zu wirken und meine Kraft zu investieren, wo es dran ist. Und das ist, die Hindernisse aus den Herzen der Gläubigen zu entfernen, um Bahn zu machen für den König, dass er endlich regieren kann. Ja, es ist einfach anmaßend zu sagen, ja, wenn Gott Wunder tun kann, warum tut er dann nicht Wunder? Wo sind die Wunder? Wann fragen wir, wo ist die Demut? Wo ist die Echtheit? Wo ist die Wahrhaftigkeit in unseren Beziehungen, im Umgang miteinander? Das fragen wir nicht, aber wir fragen, wo sind die Wunder? Hallo, das ist miteinander verbunden. Aber das ist die Natur Gottes. Okay, lass mich noch ein paar weitere Pfeiler nennen oder einrammen für unser biblisches Weltbild, auf denen das biblische Weltbild ruht, die in dieser Passage nicht drin sind, die aber auch ganz, ganz wichtig sind, die woanders stehen. Und das ist das Kreuz. Das Kreuz ist geschehen. Ist ganz, ganz grundlegend für unser Glaubensbild. Dort hat Jesus mit der Sünde gehandelt. Dort hat Jesus die Sünde der Welt auf sich genommen und hat einen Weg bereitet zur Vergebung, zurück zum Herzen des Vaters. Und am Kreuz hat Jesus den Teufel entmachtet und entwaffnet. Das ist, was die Bibel sagt. Entmachtet, entwaffnet. Kolosser, ihm die Waffen weggenommen. Das ist so, so wichtig. Und dann natürlich, Jesus wird wiederkommen. Jesus wird auf diesem Planeten zurückkommen und wird sein Reich aufbauen. Ohne diese Perspektive der Ewigkeit macht unser ganzer Glaube gar keinen Sinn. Und das muss ein Grundpfeiler sein unseres biblischen Weltbildes. Jesus kommt wieder hier auf die Erde. Manche glauben in der Entrückung, wenn in Trübsalzeit alles so ganz schrecklich wird, dann kommt er und holt uns hier raus, weil er nicht ertragen kann oder das nicht möchte, dass wir durch dieses Schlimme durchgehen. Jesus kommt nicht, um uns hier rauszuholen. Jesus kommt, um hier zu bleiben und hier sein Reich aufzubauen. In Jerusalem. Und da wird es eine Straße geben und eine Hausnummer geben und eine Faxnummer. Da ist sein Office. Und das fand ich so erhebend, dann, als ich mal in Israel war, guckte dann von draußen da auf die Stadt. Ja, kennt dieses typische Bild da. Da wird er residieren. Wow! Jesus wird herrschen auf dieser Erde und wird dem Bösen ein Ende machen. Okay, so das sind so Grundpfeiler unseres biblischen Weltbildes. Und was machen wir jetzt damit? Psalm 101. Psalm 101. Vers 7. In meinem Haus soll keiner wohnen, der Betrug verübt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Du bist das Haus Gottes. Da dürfen keine Lügen bestehen. Da räumst du auf. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen im Lande vertilgen. Was bedeutet das? Kauft er sich einen Kalaschnikow, geht auf die Straße und ratatatatat, mäht er alles nieder. Das ist ein geistliches Bild. Die Lügen sind hier. Und wir rotten Lügen aus, die dann auch ganz tief unten so im untersten Stockwerk, im untersten Keller immer noch wirken. Aber sie nagen an unserem Glauben. Und die rotten wir aus. Aus der Stadt des Herrn alle auszurotten, die Böses tun. Und eine zweite Schriftstelle, Psalm 8. Vers 3, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wir haben Vollmacht bekommen, den Feind zum Schweigen zu bringen in unserem persönlichen Leben. In unseren Gedanken, in unserer Fantasie, in unseren dumpfen Vorahnungen, dort das alles zu beenden. Alles, was sich erhebt gegen Gott, reißen wir nieder. Alles, was seiner Wahrheit widersprechen will, in Gefühlen, in Gedanken, in inneren Wahrnehmungen, das machen wir zusammen weinend und reißen es runter. Und wir sorgen dafür, dass der Heilige Geist Raum gewinnt in uns. Und die Herrschaft Gottes sich ausbreiten kann. Das Reich Gottes ist in uns. Und dann von innen heraus, dann verbreitet es sich nach außen, indem andere dann angesprochen und eingeladen werden und hereingenommen werden ins Reich Gottes. Das Reich Gottes ist in uns drin. Da ist das Reich. Und wenn Jesus herrschen will und wir singen und beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dann fängt das hier an. Hier in uns. Und wir können nicht mit großem Gewinn und Genuss an die Herrschaft Jesu glauben und gleichzeitig während der Anbetung gehen und schmutzige Bilder, die wir irgendwann mal aufgeschnappt haben und gespeichert haben durch das Hirn und durch die Fantasie. Das kann nicht sein. Hier fängt es an, in unseren Gedanken, in unserer Erinnerung, in unseren Gefühlen, in unserer Fantasie. Da fängt es an, da richten wir die Herrschaft Gottes auf durch Wahrheit, die wir hochhalten. Deswegen singen wir. Wir singen Wahrheit, weil Singen eine sehr mächtige Art und Weise ist, wie Wahrheit sich einprägt. Es geht um unser Inneres. Gott braucht unseren Lobpreis nicht. Er freut sich darüber, wenn wir das tun. Und besonders, wenn es uns schlecht geht und wir ihn preisen, dann freut er sich besonders. Aber er braucht unseren Lobpreis nicht. Gott hat alles. Es geht ihm gut. Er war nicht alleine. Er hat wunderbare Gemeinschaft gehabt mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Der hat nichts gebraucht, der braucht uns nicht. Aber er wollte uns einladen in diese Gemeinschaft und möchte, dass wir daran teilhaben und dass wir seine Freude, die er erlebt, auch erleben. Das ist der Sinn, warum er uns geschaffen hat, sich mitzuteilen und das uns zu schenken, was er genießen darf, schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und deswegen kämpfen wir und deswegen sorgen wir dafür, dass hier Stimmen, Gefühle, Zweifel, Gedanken, Fantasien, dumpfe Wahrnehmungen, dumpfe Ahnungen, das rotten wir aus. Und du etablierst dich in diesem biblischen Weltbild. Das ist die Wahrheit. Das ist die Realität, in der wir leben. Und das Wort Gottes in dir muss lauter sprechen als der Geist der Welt draußen. Du kannst nicht einen Großteil deiner Zeit mit Medien dich beschäftigen oder YouTube und irgendwelche Dinge, die voll sind von diesen Unglaubensbotschaften, und dann die Gegenwart Gottes am Morgen genießen. Das wird nicht funktionieren. Du musst diese Stimmen draußen halten. Und hier hast du deinen Kampf und da füllst du dich mit Wahrheit, mit Wort Gottes. Und wie das alles geht und was das mit Glauben zu tun hat, das geht dann heute Abend weiter. Und das ist der Weg, wie wir standhaft werden, wie wir Überwinder werden. Amen, Amen, Halleluja. Dankeschön.